Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ihr findet das Wort der Predigt, wie Klaus gesagt hat, im Markus-Evangelium. Schlagt gerne auf Markus Kapitel 8. Das Predigtwort ist Kapitel 8, Vers 34 bis 9, Vers 1. Aber für den Kontext werde ich schon ab Kapitel 8, Vers 27 vorlesen. Wir hören auf Gottes lebendiges Wort. Und Jesus ging samt seinen Jüngern hinaus in die Dörfer bei Caesarea Philippi, und auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen: Für wen halten mich die Leute? Sie antworteten: Für Johannes, den Täufer. Und andere: Für Elia. Andere aber: Für einen der Propheten. Und er sprach zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Du bist der Christus. Und er gebot ihnen ernstlich, dass sie es niemand von ihm sagen sollten. Und er fing an, sie zu lehren: Der Sohn des Menschen müsse viel leiden und von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach 3 Tagen wieder auferstehen. Und er redete das Wort ganz offen. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und ermahnte den Petrus ernstlich und sprach: Weiche von mir, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Und er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen: Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Und er sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, es sind einige unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Kraft kommen sehen. Ich kann mich noch erinnern, vor vielen Jahren, als ich frisch im Glauben war, da war ich mit der alten Gemeinde auf einer Winterfreizeit. Es war mitten in der Pampa, so ein wunderschönes Gebäude, und es lag damals so 30 cm Schnee. Und ich hatte diese glorreiche Idee, dass ich einen Gebetsspaziergang mache. Ich hatte nur so einen Wollpulli an, es war nicht so kalt am Anfang. Und ich bin natürlich über Stock und Stein gelaufen und nicht auf den Wegen, weil das war ja langweilig. Nach 2 Stunden hatte ich mich dann komplett verlaufen. Weit und breit war wirklich kein Dorf, kein Weg, man hat nicht mal eine Straße gehört. Und es wurde langsam dunkel und ich wusste, eigentlich sollte ich jetzt meine Spur zurückverfolgen, damit ich überhaupt wieder zurückfinde. Aber ich hatte tatsächlich einfach keine Lust, den gleichen Weg wieder zurückzugehen, weil ich ja wusste, wie anstrengend der war. Und ich dachte, ach, ich finde bestimmt einen anderen Weg. Das Ergebnis war, ich habe mich noch mehr verlaufen. Es wurde immer dunkler. Und die Entscheidung war einfach ziemlich dumm. Gott hat mich damals dann ganz wunderbar gerettet. Aber der Punkt, den ich machen will, ist, hätte ich diese Kosten auf mich genommen, die Mühe, einfach diesen Weg wieder zurückzugehen, meine Spur zurückzuverfolgen, dann wäre ich angekommen und hätte mir einiges erspart. Aber ich dachte damals, dass ich einen leichteren Weg finde. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, was hat das hier mit unserem Predigttext zu tun? Jesus ist mit seinen Jüngern ja buchstäblich auf dem Weg. Ich habe es gerade vorgelesen. Er geht voran, sie folgen ihm. Und in den Versen, die ich vorgelesen habe, da stellt sich heraus, die Jünger, die haben irgendwie ganz andere Vorstellungen davon, wie dieser Weg verlaufen wird, als Jesus. Wir kennen die Story. Jesus sagt ihnen, es wird sogar sehr, sehr hart werden. Und Petrus nimmt ihn zur Seite und sagt, nein, nicht doch. Und Jesus weist ihn sehr streng zurecht. Jesus begegnet sozusagen den falschen Vorstellungen der Jünger und stellt klar, was es heißt, seinen Fußspuren zu folgen. Er sagt, dieser Weg ihm nach ist kein Spaziergang. Jesus kommt eben nicht, um mit einem Tritt die Römer platt zu machen, sodass dann für die Juden der Weg wirklich buchstäblich geebnet ist und sie keine Schwierigkeiten mehr haben. Nein, Jesus nimmt so eine Nadel und sticht in diese Traumblase der Jünger von einem Traum-Messias und macht klar, was es heißt, ihm zu folgen. Eigentlich geht es uns doch oft recht ähnlich, oder? Also, ich weiß nicht, ob ihr diese Gedanken auch kennt. Ich kenne sie. Ich dachte, wenn ich jetzt Christ bin, dann wird doch alles leichter. Man schwebt so auf Wolke 7, ich und mein Jesus. Ja, ich habe die ganze Zeit ein erfülltes Herz und Freude. Es gibt keine Schwierigkeiten mehr. Ich kann mit meinem Glauben Berge versetzen. Und wie fühlt sich aber der Alltag oft an? Ich habe Kämpfe. Ich bin schwach, ich fühle mich angefochten, müde, ausgelaugt. Und irgendwie merkst du, ich habe mir Nachfolge anders vorgestellt. Aber eigentlich macht Jesus hier etwas sehr, sehr Wertvolles in diesem Abschnitt. Anstatt uns falsche Vorstellungen zu machen und Honig um den Mund zu schmieren, macht er von Anfang an klar, was es bedeutet, was es mit sich bringt, ihm zu folgen. Und deswegen lautet auch das Thema der Predigt, der Spur des Königs folgen. Jesus erklärt das in drei Schritten. Zuerst beschreibt er eben diese Kosten, die unvermeidbar sind. Dann begründet er diese Kosten mit einer sehr ungewohnten Logik. Und zum Schluss zeigt er auch, warum es sich lohnt, jetzt schon diesen Weg zu gehen, wie wir hier und jetzt schon diesen Lohn erfahren, ihm zu folgen. Und wir werden diesen drei Schritten von Jesus eben folgen. Und deswegen lauten die Predigtpunkte, wer dem König folgt, muss erstens diese unvermeidlichen Kosten berechnen. Zweitens, wer dem König folgt, muss die ungewohnte Logik verstehen. Und drittens, wer dem König folgt, darf den unvergänglichen Lohn erleben. Na, ganz kurz vorab, es ist noch wichtig zu verstehen, was ich mit Kosten der Nachfolge meine. Damit mir nachher keiner einen Strick drehen kann und sagen kann, Herr Leon hat gesagt, ich muss mir den Weg in die Himmelstadt erkaufen. Ich muss dafür irgendwas zahlen. Es ist nämlich ein Unterschied, ob jemand dir sagt, und das jetzt völlig ohne versteckte Botschaft, wenn jemand dir sagt, hier, wenn du dieses Auto haben willst, dann kostet es dich 9.000 Euro. Das sind die Kosten dafür, dass du das Auto bekommst. Oder wenn er sagt, hier, ich schenke dir dieses Auto, aber das bringt eben Kosten mit sich. Ja, du musst den Sprit bezahlen, du musst die Werkstattkosten mit einberechnen. Diese Kosten musst du vorher berechnen. Und das ist das, was ich hier meine, was Jesus hier meint. Das ist nur ein schwacher Vergleich, aber es zeigt eben, es erklärt den Unterschied zwischen den Kosten für deine Errettung und den Kosten, die es mit sich bringt, Jesus zu folgen. Und wir werden es nachher noch deutlicher sehen. Die Kosten für unsere Erlösung, die kann kein Mensch decken. Herr Klaus hat schon vorgelesen. Aber Jesus spricht hier eben zuerst von dieser zweiten Kategorie, von diesen unvermeidlichen Kosten, wenn wir auf dem Weg sind, ihm nach. Und deswegen lautet der erste Punkt, wer dem König folgt, der muss die unvermeidlichen Kosten berechnen. Und das ist nur der Vers 34. Ich denke, die meisten, die hier sind, vielleicht auch alle, sagen, ich bin auf dem Weg, ich folge Jesus nach. Genauso wie die Volksmenge, zu der Jesus spricht. Irgendwie folgen sie ihm alle in irgendeiner Weise. Und genauso wie eben die Menge diese Erinnerung braucht, diese klaren Worte braucht, genauso brauchst du sie auch heute Morgen. Ja, Jesus will, dass wir innehalten und uns fragen, ist uns bewusst, was es bedeutet, dieser Spur des Königs zu folgen? Ja, wir sehen hier in Vers 34 drei Befehle, die Jesus uns nennt, an denen wir prüfen können, ob unsere Einstellung richtig ist. Er sagt, verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Und ich kann euch jetzt schon sagen, zusammengefasst bedeuten diese drei Dinge, es kann, denn es wird dich alles kosten. Lasst uns mal hier zwei Kostenfaktoren genauer anschauen. Erstens diese Selbstverleugnung. Selbstverleugnung, also eigentlich das Abweisen, das Zurückweisen oder Ignorieren, das Verdrängen, das Ablehnen von dem eigenen Ich, von dem Ego. Warum bedeutet Jesus nachzufolgen, dass man sich selbst verleugnen muss? Eigentlich ist es gar nicht so schwer zu begreifen und ich will dir zwei simple Gründe dafür geben, nämlich erstens deine Selbstbezogenheit. Deine Selbstbezogenheit steht 100% im Konflikt mit Gottes Plan für dich. Deine innere Stimme, dein Denken, dein Verlangen, das ständig nur schreit, ich, 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 das steht im Konflikt mit dem Plan und dem Sinn, den Gott deinem Leben gegeben hat. Warum? Weil das Motto der gesamten Schöpfung und auch das Motto, die Überschrift für das Leben von jedem Einzelnen von uns lautet Soli Deo Gloria. Also allein Gott sei die Ehre. Römer 11, Vers 36. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Irgendwo steht, wenn wir in Christus sind, dann sind wir eine neue Schöpfung. Und umso mehr ist es unsere Bestimmung als Christen, ein Leben nur zu Gottes Ehre zu führen. Und bevor du jetzt denkst, naja, vielleicht so selbstbezogen bin ich ja gar nicht, lass mich dich einfach erinnern, dass du schon mit dieser Sünde, mit dieser Einstellung auf die Welt gekommen bist. Wir können das beobachten an den Kindern, die mit dieser felsenfesten Überzeugung auf die Welt kommen, denken, ich bin das Zentrum von der ganzen Welt. Ja, alles dreht sich doch nur um mich. Und jeder Mensch, den es so gibt, der ist ja eigentlich nur dazu da, meine Bedürfnisse zu stillen. Und du siehst dann jedes Mal, wie Jesus das macht, diese Blase zerplatzt bei den Kindern, wenn du ihnen dann doch etwas verbietest oder nicht sofort reagierst und sie denken so, das kann doch nicht sein. Es geht doch um mich. Und auch wenn wir vieles gelernt haben, glaube ich, dass keiner von uns diese Überzeugung schon ganz abgelegt hat und völlig selbstlos ist. Und deshalb brauchen wir sozusagen diesen Ego-Killer. Ja, wir müssen lernen, dieses ich-zentrierte Denken immer mehr abzulegen, wie alte, muffige Klamotten, damit wir sehen können, was für wunderschöne Kleider Gott uns gegeben hat. In der Vorbereitung habe ich gelesen, ein Theologe beschreibt Selbstverleugnung als Gravitationswechsel. Er sagt, der Schwerpunkt in deinem Leben, der muss auf den Kopf gestellt werden. Es muss eben nicht mehr heißen, ich, ich und mein, sondern du, Gott. Du sollst regieren, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wir beten das jede Woche. Hier in Vers 33, da weist Jesus Petrus, ich finde, sehr, sehr hart zurecht. Und was ist seine Begründung? Er sagt, dein Denken ist nicht auf Gott ausgerichtet, sondern auf Menschen. Das ist der Grund, warum er sagt, weiche von mir, Satan. Das heißt für uns, Selbstverleugnung bedeutet, in Bezug auf auf mich selbst, nicht menschlich zu denken, sondern göttlich. Und bevor du jetzt wieder zustimmst, weil das hört sich ja so richtig an, oder? Denk mal kurz drüber nach. Hast du diesen Punkt gut berechnet? Stell dir die Frage, bist du bereit, in sämtlichen Bereichen deines Lebens und dein gesamtes Leben lang, bis zum Schluss, nicht menschlich zu denken, sondern göttlich. Zu sagen, Herr, was willst du, dass ich mit meiner Freizeit anstelle? Oder Herr, hier ist mein Geld, alles, was ich so besitze. Was soll ich damit machen? Was willst du mit meiner Zeit, mit meinen Ideen und Plänen für die Zukunft? Sie gehören dir. Bist du bereit, das so zu sagen? Eine Sache noch, bevor wir weitergehen. Wir werden dann im dritten Punkt noch etwas von diesem Lohn hören, dem Lohn der Nachfolge. Aber ich will dir jetzt schon einen Push in der Nachfolge geben, der mit dieser Bedingung der Selbstverleugnung verknüpft ist. Nachfolgen bedeutet, sich selbst verleugnen. Aber dem König zu folgen, ist doch auch eine herrliche Sache, oder? Und das heißt im Umkehrschluss, sich selbst zu verleugnen, ist eine herrliche Sache. Und die Erklärung dafür ist einfach, je mehr du von dir aufgibst, je mehr du dein Ego zurückdrängst und Raum machst in deinem Herzen, desto mehr Platz ist für das, was Gott dir geben will. Für die Erfüllung, die Gott dir schenken will. Je leiser deine Gedanken werden, desto mehr wirst du Gottes gewaltige und wunderschöne Stimme hören. Je weniger du die Anerkennung und den Ruhm beim Menschen suchst, desto mehr wirst du verstehen, desto mehr Platz wird da sein, zu verstehen, wie sehr Gott dich liebt. Darum diese Ermutigung, wirf dein Ego mit Freuden über Bord. Denk drüber nach, wo du ganz bewusst zu deinem Verlangen, zu der Stimme in dir Nein sagen kannst. Und das bedeutet es, Jesus nachzufolgen. Erinnert euch, ich habe am Anfang von zwei Gründen gesprochen, warum Jesus sagt, mir nachfolgen bedeutet, dich zu verleugnen. Und der erste war eben, dass diese Selbstbezogenheit, dieses Ich-Bezogene, im Konflikt mit Gottes Plan für dein Leben steht. Der zweite Grund führt uns auch zu diesem zweiten Kostenfaktor, den Jesus nennt. Immer noch in Vers 34, er sagt, wer mir nachkommen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Warum gehören jetzt Selbstverleugnung und sein Kreuz zu tragen zur Nachfolge? Der zweite Grund ist, weil Jesus selbst diese Dinge getan hat, weil Jesus sich selbst absolut verleugnet hat, sich aufgegeben hat und weil Jesus sein Kreuz getragen hat, um diesen Weg für dich zu ebnen, damit du ihm folgen kannst. Erinnert euch an die Einleitung. Wenn ich dieser Spur zurückfolgen wollte, dann muss ich in Kauf nehmen, dass ich den ganzen Weg gehe, egal wo er lang führt, über jeden Stock und jeden Stein. Also die Anstrengung in Kauf nehmen. Und genauso ist es mit unserer Nachfolge Jesus nach. Wenn wir Jesus folgen wollen, müssen wir den Weg in Kauf nehmen, den er selbst gegangen ist. Dieser Spur müssen wir folgen. Was bedeutet es jetzt, sein Kreuz auf sich zu nehmen? Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber wir Christen hier im Westen haben manche Dinge und eben auch dieses, sein Kreuz zu tragen, in der Bedeutung irgendwie verniedlicht. Oder wir wenden es falsch an. Ich habe schon oft Leute sagen hören, so Dinge wie, oh, ich muss halt Überstunden machen, weil mein Kollege krank ist. Naja, jeder muss sein Kreuz tragen. Oder auch einfach in der Erklärung und Predigten. Dein Kreuz zu tragen bedeutet, dass du es aushältst, wenn es Konflikte gibt in der Gemeinde. Und du musst diese Spannung ertragen. Also Kreuz tragen ist irgendwie verknüpft mit Anstrengungen, mehr oder weniger großen Anstrengungen in deinem Leben. Aber weißt du, was die Juden gehört haben, als Jesus diese Worte gesagt hat? Was bei den Juden in ihrem Kopf sofort aufgegangen ist, sind schrecklichste, grausamste Bilder von Frauen und Männern, die an diesen hölzernen Kreuzen hängen und unter Todesschmerzen versucht haben, sich an diesen durchbohrten Handgelenken aufzubäumen, um noch einmal Luft zu schnappen. Und gleichzeitig vor Schmerzen geschrien und gewinselt haben, weil das so ein grausames Folterinstrument war. Und diese Menschen, die mussten vorher ihr Kreuz auf den Rücken nehmen und vor Hunderten von Schaulustigen an diese Stelle tragen, mit diesem Bewusstsein, ich werde diesen schrecklichen Foltertod sterben. Während sie vielleicht noch ausgelacht und angespuckt wurden. Das bedeutet es, sein Kreuz zu tragen. Und es war schockierend und skandalös, dass Jesus von seinen Nachfolgern verlangt hat, du musst dein Kreuz tragen. Das ist die wahre Bedeutung und die hat sich für dich und mich nicht geändert. Das Gewicht von dieser Aussage hat sich kein Stück verändert. Jesus meint mit Kreuz, Kreuz. Und das Kreuz ist immer noch ein Symbol für absolute Schande und für den Tod. Und vermutlich wird keiner von uns hier, Gott sei Dank, sein Leben am Kreuz für Jesus geben müssen. Und trotzdem bleibt die Frage, bist du bereit, selbst wenn es so wäre, die Kosten so zu berechnen, wie Jesus es dir hinlegt, und zu sagen, ich nehme das in Kauf, ich gehe sogar bis in den Tod, in so einen schrecklichen Tod für meinen Jesus. Wer dem König folgen will, der muss die unvermeidlichen Kosten berechnen. Und wenn du einer von denen bist, die hier sitzen, die es in unserer Christenheit zuhauf gibt und sagt, ich will Jesus folgen und ich folge ihm schon, aber das, was du jetzt gesagt hast, diese Kosten, die will ich nicht tragen, dann solltest du jetzt bei diesem zweiten Punkt ganz besonders gut zuhören. Denn der zweite Punkt ist, wer dem König folgen will, der muss diese ungewohnte Logik verstehen. Ihr findet das in den Versen 35 bis 38. Was Jesus hier macht, ist, er gibt dir eine Begründung dafür, warum es das Beste ist, seiner Spur zu folgen. Ich möchte es nochmal lesen, Vers 35. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Jesus gibt hier eine Kette von Begründungen. Das erkennen wir an diesem Wort denn, das immer wieder vorkommt. Und um diese Kette besser zu verstehen, begeben wir uns mal gedanklich in einen Gerichtssaal. Okay, da sitzen zwei Männer. Wir nennen den einen Herrn Gläubig und den anderen Herrn Heuchler. Und diese zwei Männer, die werden angeklagt. Die Anklage lautet, du folgst Jesus nach. Das ist die Anklage. Du gehörst auch zu ihm. Du bist einer von seinen Jüngern. Und das Urteil, das hängt jetzt ganz von der Aussage der Angeklagten ab. Aber eins ist klar, das Urteil wird lauten, du musst mit deinem Leben bezahlen. Die menschliche Logik, die geht jetzt so. Der Herr Heuchler, er sitzt da und denkt, ich will natürlich mein Leben gewinnen. Ich möchte es erhalten. Das ist der Anfang von Vers 35. Also sagt er sich von Jesus los. kehrt sich ab, er schämt sich, Vers 38, er schämt sich für Jesus und für seine Worte. Und darum wird er freigesprochen. Er gewinnt sein Leben. Herr Gläubig ist genau das Gegenteil. Er hält an Jesus fest und er nimmt diese Kosten in Kauf und wird dafür verurteilt. Er verliert sein Leben. Das ist diese menschliche Logik. An Jesus festzuhalten bedeutet den Tod. Sich von Jesus abzuwenden bedeutet das Leben. Wie ist jetzt dieses göttliche Denken, diese göttliche Logik? Sie ist genau andersherum. Was Jesus sagt, schau nochmal rein in Vers 35. Denn wer sein Leben retten will, so wie Herr Heuchler, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es retten. Jesus sagt, der Herr Heuchler, der gerade durch seine Aussage sein Leben geschenkt bekommen hat, der wird es verlieren. Aber Herr Gläubig, der gerade sein Leben verloren hat, der dann hingerichtet wird, der wird es gewinnen. Das ist diese göttliche Logik. Gleich kannst du dir merken, du kannst dem König nicht folgen, ohne dein Leben zu verlieren. Du kannst dem König nicht folgen, ohne dein Leben zu verlieren. Aber du kannst dem König auch nicht folgen, ohne dein Leben zu gewinnen. Du kannst Jesus nicht folgen, ohne dein Leben zu gewinnen. Das ist irgendwie ungewohnt für uns, oder? Ich meine, wenn ich etwas verliere, dann ist es weg. Dann habe ich es nicht dadurch gewonnen. Oder wenn wir etwas aufgeben, ganz bewusst, dann haben wir es nicht mehr. Lass uns nochmal einen Schritt weitergehen in dieser Argumentationskette und sehen, wie Jesus diesen Knoten löst. Das ist dann in Vers 36 und 37. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Nehmen wir mal an, dieser Herr Heuchler ist ein sehr, sehr reicher Mann. Und ich meine wirklich sehr reich, ja? Elon Musk, der sieht neben ihm wie ein Straßenbettler aus. Ja, Herr Heuchler besitzt nicht nur seine Firmen wie Tesla und X und SpaceX und weiß ich was für X-Firmen noch. Diese 330 Milliarden US-Dollar oder wie viel auch immer der gute Musk gerade sein eigen nennt, das sind für den Heuchler nichts. Nein, ihm gehört die ganze Welt. Seht ihr das in Vers 36? Er gewinnt die ganze Welt. Er darf alle Ressourcen, alle Bodenschätze, alles Geld dieser Welt, ja sogar alle Lebewesen sein eigen nennen. Ja, und Jahre später steht dieser Mann noch einmal vor Gericht. Aber diesmal ist sein Richter Jesus. Und das wird hier in Vers 38 angedeutet, wo Jesus sagt, wenn ich dann komme in der Herrlichkeit meines Vaters mit den heiligen Engeln, das deutet das Gericht an. Und jetzt kommt Herr Heuchler mit diesem gigantischen Besitz, mit der ganzen Welt vor Jesus, legt sie ihm zu Füßen und sagt, hier Jesus, das alles gebe ich dir für mein Leben, als Lösegeld für meine Seele. Genau das lesen wir hier in Vers 37. Was wird ein Mensch als Lösegeld für seine Seele geben? Wie wird Jesus reagieren? Was wird Jesus' Antwort sein? Wir finden diese Antwort in Vers 36 und ich wünsche mir, dass wir begreifen, dass das eine schreckliche Antwort ist. Was für ein Horror in dieser Aussage steckt. Jesus wird den Mann fragen, was nützt es dir? Was wird dir all das helfen? Und die Antwort lautet nichts. Nichts. Ich bitte dich, nimm das nicht auf die leichte Schulter. Jeder von uns wird über kurz oder lang vor diesem Richter stehen. Was willst du dann als Lösegeld für deine Seele geben? Klaus hat es schon vorgelesen in diesem Psalm, der das so wunderbar aufgreift. Da steht, sie verlassen sich auf ihr Vermögen, sie prahlen mit ihrem großen Reichtum. Und doch vermag kein Bruder, den anderen zu erlösen. Er kann Gott das Lösegeld nicht geben. Zu teuer ist die Erlösung ihrer Seelen. Er muss davon abstehen, auf ewig. Es ist zu teuer. Und vielleicht gehörst du ja zu denen, die denken, zu diesen vielen, die denken, es wird schon irgendwie reichen. Ich fand es so krass auf dieser Sommerfreizeit, da war dieser nette, dieser wirklich nette Bergbauer mit seiner Familie. Und eine Sache, die er mal gesagt hat, während er so über sich und seine Einstellung geredet hat, er hat gesagt, ich glaube, dass es Gott gibt. Ich glaube, dass ich einmal vor ihm stehen werde und dann Rechenschaft ablegen muss für all das, was er mir anvertraut hat. Also ein Ungläubiger, der wirklich gute Gedanken hat. Und dann hat er hinzugefügt, und das hat mich so durchdrungen, er hat gesagt, und ich hoffe, es reicht dann. Wir sind dann am nächsten Tag zu ihm gegangen, haben das Gespräch gesucht und haben gesagt, Enrico, es reicht nicht. Glaub mir, es reicht nicht. Und ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, ihr seid von Menschen umgeben, von so vielen Menschen, die diese Logik, die ich gerade vorgestellt habe, die das nicht begreifen und deshalb in die Hölle gehen. Ja, die Katholiken, die sagen, ich verlasse mich doch irgendwie noch auf meine Heiligen oder meine guten Werke. Die Muslime, die sich auf ihre guten Taten verlassen. Die Buddhisten, die Hindus und die Juden, die sich auf ihre guten Werke verlassen. Oder reiche Deutsche, die halt sagen, ach, geh mir weg mit dem Glauben, ich verlasse mich auf meinen Reichtum. Arrogante Intellektuelle, die sagen, nein, ich verlasse mich auf die Wissenschaft, ich verlasse mich auf meinen Verstand. Oder ganz liebevolle Atheisten, die sagen, ich verlasse mich auf meine Liebenswürdigkeit. Es reicht nicht. Die werden alle in die Hölle gehen, weil sie das nicht verstehen, weil sie blind und stolz sind und sagen, ich habe meine eigene Logik, ich habe meinen eigenen Weg. Was für eine Verschwendung. Wer dem König folgen will, der muss diese Logik verstehen, auch wenn sie ungewohnt ist. Und noch einmal, auch für dich und mich gilt, die ganze Welt und alles, was diese Welt zu bieten hat, reicht nicht aus für die Erlösung, für das Lösegeld unserer Seele. Und es gibt nur eins, das ausreicht, und das ist der höchste Preis. Und was ist mehr wert als die ganze Welt? Was ist teurer als alle Schätze dieser Welt, als alle 8 Milliarden oder wie auch immer Menschen leben und alle Leben dieser ganzen Schöpfung zusammen? Es ist das Blut des Königs, dem du folgst. Weil Jesus selbst diese Kosten getragen hat und weil er mit seinem Blut bezahlt hat und deine Seele erkauft hat zu diesem unendlich hohen Preis. Darum lautet diese göttliche Logik in Vers 35, wenn du dein Leben verlierst um seinetwillen, dann wirst du es gewinnen. Und ich frage dich, ist das nicht Grund genug, um diese Kosten auf dich zu nehmen? Um mit Paulus zusammen, wie wir es in der Lesung gehört haben, zu sagen, alles andere ist Dreck. Ich achte es für Schaden. Ich will es vergessen. Ich will mich ausstrecken nach dem, was vor mir liegt. Und Jesus ergreifen und ihn mehr gewinnen. Ich bete fast täglich dafür, dass Gott diese Wahrheiten nimmt und dir und mir in unser Herz hineindrückt und da hineinpflanzt, in die tiefsten Kammern unserer Herzen, damit diese Wahrheiten aufgehen und wir ihre Schönheit erkennen. Das Ding ist, Jesus sagt diese Worte und sie hören sich hart an und sie sind auch hart. Und er will klar machen, dass es nicht leicht wird als Christ. Aber er will noch mehr, er will dich gewinnen. Und das sehen wir, wenn wir jetzt noch einen Vers weitergehen, in Kapitel 9, wo Jesus immer noch zu der ganzen Menge redet und erklärt, was es für einen Lohn mit sich bringt, wenn man seiner Spur folgt. Ja, wer dem König folgt, der darf hier und jetzt den unvergänglichen Lohn erleben. Ich lese Markus 9, Vers 1. Und er sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, es sind einige unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Kraft haben kommen sehen. Und wir sehen direkt, das ist ein Teil von diesem Lohn, Gottes Reich in Kraft kommen zu sehen. Ich finde, was Jesus hier macht, ist so großartig und barmherzig. Er spricht die ganze Zeit zu Menschen, die ihm in irgendeiner Weise folgen. Und er fängt an und sagt, hier, ich lege euch die Kosten hin. Das war der erste Punkt. Dann sagt er, okay, ich begründe euch, warum das besser ist. Das war der zweite Punkt. Und dann lässt er die Menge stehen und dreht sich um und geht weg. Und sie bleiben da mit dieser vagen Vermutung, okay, das hört sich richtig hart an, aber irgendwie muss doch irgendwas Besseres dahinter stecken. Nein, das macht er nicht. Im Gegenteil, er gibt den Menschen eine greifbare Hoffnung, etwas für ihr Leben im Hier und Jetzt. Er sagt, einige, die hier stehen, die werden nicht sterben, bis sie das Reich Gottes in Kraft haben kommen sehen. Manche Ausleger gehen jetzt hin und sagen, ja, was Jesus meinte, ist sein zweites Kommen dann. Wenn er zurückkommt, dann wird seine Herrlichkeit, dann wird dieses Reich Gottes in Kraft sichtbar werden. Aber das funktioniert nicht, weil Jesus diese Volksmenge anspricht und sagt, einige, die hier stehen, werden nicht sterben, bis sie das gesehen haben. Okay, dann gibt es noch andere, die sagen, ich habe eine andere Möglichkeit. Ich sage, Jesus meinte, dass was dann 6 Tage später wirklich passiert ist. Wenn ihr nur einen Vers weiter runter geht, in Vers 2 schaut, da steht, 6 Tage danach, da nimmt Jesus 3 seiner Jünger mit und geht auf diesen Berg und wir kennen die Geschichte, er wird verklärt und sie sehen, die haben diesen Blick auf den verherrlichten Jesus. Und vielleicht hängt das auch irgendwie mit dem Vers 1 zusammen. Aber was dann trotzdem immer noch komisch ist, ist, er sagt, einige von dieser großen Volksmenge werden nicht sterben, werden den Tod nicht schmecken, bis sie das gesehen haben. Und meint dann 3 Leute, die halt innerhalb von 6 Tagen nicht gestorben sind? Es ist auch nicht so ganz plausibel. Und es gibt noch eine dritte Auslegung und die halte ich für die plausibelste. Und die sagt, was Jesus hier sagt, dass einige vor ihrem Tod Gottes Reich in Kraft kommen sehen werden, dann meint er damit diese radikale Ausbreitung von Gottes Reich durch die Bekehrung von Juden und Heiden hin zu ihm selbst, zu Christus, der das Zentrum von Gottes Reich ist. Nochmal, weil ich diesen Punkt so wichtig finde, um den Lohn zu verstehen, den Jesus uns hier aufzeigt. Gottes Reich in Kraft kommen zu sehen, bedeutet, teilzuhaben an der radikalen Ausbreitung des Evangeliums in der ganzen Welt. Die Jünger, die ihm gefolgt sind, die hatten bis dahin einen kleinen Teil gesehen. Die haben gesehen, wie er mächtige Wunder tut. Die haben ihn predigen hören. Die haben gesehen, wie manche schon ihm nachgefolgt sind. Vielleicht noch mit Zweifeln. Aber als Jesus dann auferstanden war und in den Himmel aufgefahren ist und seinen Geist gesandt hat auf die Gemeinde, da wurden die Jünger Zeugen von etwas Gigantischem, davon, wie Gottes Reich sich explosionsartig ausgebreitet hat. Und ich weiß nicht, ob du verstehst, was das für dich bedeutet. Du bist Teil von dieser Sache. Jetzt in diesem Moment bist du umgeben von Geschwistern, die mit dir zusammen auf diesem Weg sind, Jesus nachzufolgen, die bereit sind dafür, wirklich diese Kosten auf sich zu nehmen, die das gleiche Ziel vor Augen haben. Du bist Teil von Gottes Gemeinde, die unvergänglich ist, die von den Pforten der Hölle nicht überwunden werden wird. Das heißt, die Gemeinde, die das sichtbar macht, worin das sichtbar wird, dass Gottes Reich mit Kraft kommt, die ist ein Teil dieses unvergänglichen Lohns, den die erleben dürfen, die seiner Spur folgen. Ich wünsche mir, dass wir erkennen, was für einen hohen Stellenwert Gott seiner Gemeinde gibt, was für einen Wert Gott der Gemeinde Christi zuschreibt. Und wir sollen jetzt füreinander, das ist auch die Anwendung, die wir daraus mitnehmen, füreinander wie ein Aushängeschild, wie ein Hinweisschild sein, als Gemeinde für den anderen. Dafür, dass es einen noch so viel größeren Lohn gibt. Wenn wir jetzt gemeinsam uns am Sonntag treffen, um zusammenzukommen und Gott zu begegnen, dann soll uns das daran erinnern, dass wir eine noch viel größere Begegnung mit unserem Gott haben werden. Wenn wir diese wunderschönen Menschen teilen, diese Stunden mit den wunderschönen, mit der Gemeinschaft, mit den Menschen teilen, die die gleiche Erlösung erlebt haben, dann soll uns das an die Gemeinschaft erinnern, die wir haben werden, wenn wir frei sind von all der Versuchung und Anfechtung und Sünde. Und wenn wir dann am Ende von dieser Spur gemeinsam vor dem König stehen und ihn anschauen dürfen, der wirklich die Fülle von allem ist. Deswegen, wer dem König folgt, der darf schon jetzt und hier diesen unvergänglichen Lohn erleben. Amen.